Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen, erfahrene Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt »Die Magie von farbigen 3D-Bauteilen«. Wenn man sich etwas vorstellen kann, dann kann man es auch mit farbigem 3D-Druck umsetzen. Und das ist eine super interessante Podcast-Folge, wenn es vor allem um kolorierte und reichlich farbige 3D-gedruckte Teile geht. Wer sich also für Farbe und Anschauungsstücke und Modelle und so weiter interessiert, sollte unglaublich stark dranbleiben jetzt, denn wir reden über Oberflächen, Ideenfindung, Kreativität und viele weitere Punkte. Und dann freue ich mich natürlich, jetzt auch meinen Interviewpartner vorzustellen. Es ist Uwe Niklas von DP Solutions. Er ist dort Vertriebsleiter. Uwe, ich freue mich riesig, dass du im Podcast da bist. Stell dich doch in ein, zwei Sätzen doch bitte mal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Uwe Niklas, ich bin bei der DP Solutions GmbH als Leiter Vertrieb und Service verantwortlich. Kleines Wort zu DP Solutions. Wir sind Projektentwickler mit großem, über viele Jahre gewachsenem Erfahrungsschatz und vor allen Dingen glühender Begeisterung für den digitalen Direktdruck. Das ist unsere Wiege. Also lasst euch oder lassen Sie sich und euch uns von dieser Begeisterung anstecken und begleitet uns auf der kontinuierlichen Entwicklung neuer Lösungen.
Um das gleich mal vorwegzunehmen, ich habe immer so ein leichtes Grinsen gerade drinnen, weil ich mich eigentlich sehr stark auf diese Folge jetzt freue. Denn wir hatten ja damals, ich glaube, unser erstes Kennenlernen so in dem Showsender bei euch in Rentchen. Und da haben wir sofort gemerkt, dass wir einen ähnlichen Humor haben und richtig gut zusammenpassen.
Korrekt.
Und unsere letzte Podcast-Folge, die ist ja schon eine Weile her. Und zwar genau genommen am 22. Februar 2022. Und dort hatten wir in der Folge 164 über farbverbindlichem 3D-Druck CMJ, also Color Material Jetting at its best, gesprochen. Das war also eine reine Technikfolge. Und in dieser Podcast-Folge wird man eher merken, dass es nicht immer gleich um industrielle Bauteile geht, wo Festigkeit eine Rolle spielt, sondern jetzt in dieser Folge eher um Kreativität, Ideenfindung, Farbe, Harmonie und nicht immer gleich Stückzahl und Profit, der dahinter stecken muss. Jetzt ist die letzte Podcast-Folge ja schon eine Weile her. Was ist denn seit unserer letzten Podcast-Folge bei euch so alles passiert, Uwe?
Wir haben aus einem charismatischen Prachtlachs mit Hilfe eines Bodyscanners einen ganzen Schwarm erstellt. Also der Hintergrund ist der, dass wir den Johannes dann mit dem Bodyscanner gescannt haben. Da gab es auch dann gleich einen Avatar und wir haben ihn dann in verschiedenen Maßstäben ausgedruckt, damit er in seinem Büro an verschiedensten Stellen zur Geltung kommt. Aber was ist passiert? Also zunächst mal waren es 803 Tage und 19.272 Stunden, wo der Digitaldruck und damit auch der 3D-Druck absolut im Fokus steht. Aber grundsätzlich ist einiges passiert. Also wir haben uns mit dem farbverbindlichen 3D-Druck so ein bisschen vom Exoten zum Lösungsanbieter und Anwendungsspezialisten etabliert. Wir konnten tatsächlich das Farbspektrum von circa 10 Millionen Farben, da haben wir ja damals auch gewitzelt, wir haben sie gezählt, der kann das tatsächlich, also wir haben es zwischenzeitlich dann nochmal gezählt und es sind wirklich diese Farben und wir können dieses Verfahren jetzt auch anwenden und da gibt es so ein paar Anwendungsbereiche, also speziell Topografie, Anatomie und Prototyping, wo wir die Kunden dann von der Sinnhaftigkeit überzeugen konnten. Aber grundsätzlich ist die Frage, was ist denn unsere Spielwiese? Laut Statistischem Bundesamt beispielsweise gibt es bei den 3D-Druckern Folgendes, dass vor allen Dingen größere Unternehmen natürlich Drucker einsetzen, aber gleichzeitig nur 6% der Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten, also der Bereich, wo wir uns auch bewegen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, der Anteil bei den größeren Firmen, da sagt das Statistische Bundesamt, ab 250 Beschäftigten, ist ja schon beim Viertel. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir doch diese KMU-Betriebe mit 6% und überzeugen die von dieser Technologie, auch mit dem Hintergrund, dass man dort ja einfach innovative Leute, kreative Köpfe findet, mit denen man es machen kann.
Absolut. Ich möchte noch ganz kurz einhaken. Also es hat erstmal super viel Spaß gemacht, sich dort selber scannen zu lassen. Danke nochmal für die
Gerne.
Möglichkeit. Dort hatten wir uns ja damals getroffen und ich habe mich jetzt natürlich hier geklont und an ganz vielen Stellen aufgestellt. Ich werde auch ganz oft angesprochen, dass man das Gesicht sehr gut erkennen kann, dass man auch wirklich sieht, dass ich das bin. Also ich kann das absolut bestätigen, dass diese Anzahl von Farben auch wirklich sehr, sehr gut sichtbar sind. Ich hatte auch so ganz stark kolorierte Schuhe auch an, die dort absolut auch zur Geltung gekommen sind. Also ich habe es an eigener Haut sozusagen erlebt. Jetzt hattest du deine Kunden so ein bisschen angesprochen. Wenn es jetzt um Bauteile mit vielen Farben geht, dann ist die Zielgruppe oder der Anwender ja nochmal ein ganz anderer. Wer sind denn so eure Anwender und Kunden, um da nochmal ein bisschen tiefer zu gehen?
Also wenn man das als Vertriebler natürlich genau wissen würde, dann wäre ich vermutlich seit 10 Jahren Privatier auf den Malediven. Also man muss sich das immer so ein bisschen erarbeiten. Ich glaube, das, was bei dir und deiner täglichen Arbeit ja auch immer im Fokus steht und das auch für uns ganz wichtig ist, das ist das Thema Anwendung. Und ich habe mir da mal so ein bisschen in der Vorbereitung die Mühe gemacht, um zu schauen, ja, was ist das denn überhaupt? Und da gibt es von Oxford Languages beispielsweise die Definition, die sagt nämlich die Anwendung Substantiv, Feminin, die. Das Anwenden beziehungsweise, und das ist für uns das Interessante, die Anwendung eines Verfahrens. Und wer deinen Podcast häufiger hört, und ich denke, das sind alle hier, die hören jedes Mal, wie wichtig es ist, dass man selbst den Drucker im Griff hat und nicht umgekehrt. Und die Anwendung bestimmt halt eben ja eigentlich unser ganzes Tun. Ich habe dazu einen oft zitierten Spruch und der ist leider immer noch gültig. Also wenn es um 3D-Druck geht, also um das Dreidimensionale, um zusätzliche neue Ebenen, da kann man sich nicht vorstellen, wie eindimensional gedacht wird. Das ist wirklich unfassbar. Und es scheint manchmal so, dass der Markt auch von sich so überzeugt ist, dass er vor lauter Bäume den Anwendungswald gar nicht sieht. Und wir müssen grundsätzlich hier auch unterscheiden, die Begriffe additive Fertigung und 3D-Druck, die werden ja synonym verwendet. Und sollten ja auch ein bisschen differenziert betrachtet werden. Also 3D-Druck ist praktisch das Ausdrucken von Gegenständen aller Art. Und der Begriff additive Fertigung, der beschreibt eigentlich dieses ja neuartige Produktionsverfahren, was ja gar nicht mehr so neu ist und was sich dann stark von konventionellen und abtragenden Fertigungsverfahren unterscheidet. Und da hapert schon mal bei der Differenzierung. Und dann hat sich herauskristallisiert, auch natürlich in vielen Gesprächen, dass wir mit unserem System, also mit dem farbverbindlichen Color Material Jetting, so eine Art ja, Brückentechnologie bieten, indem wir beispielsweise unter Verwendung von verschiedenen Klarlacken, was bei den Mimaki-Systemen möglich ist, Prototypen machen können, Haushaltsgeräte für Werkzeuge wie Bohrmaschinen. Und das ist einfach spannend. Und wir haben jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, elektrisch betriebene Fahrzeuge, die haben ja oft so ein spaciges Aussehen. Außen fragt man sich, warum muss das so sein? Aber innen ist es wirklich dann ganz cool mit Ambiente, Licht und Ladeanzeigen und alles Mögliche. Und wie im Bereich der additiven Fertigung, so spielt auch im 3D-Druck der Workflow einfach eine Riesenrolle. Und über Simulationen, aber auch über farbverbindliche, maßgetreue Abbildungen, wie in deinem Fall, werden Produktionslinien geplant und Marketingstrategien entwickelt. Und das ist ein wahnsinnig interessantes Feld. Und unsere Kunden, welche ihre Expertise und Druckleistungen beispielsweise auch im Bereich Gaming, Events, Erlebnis, Bodyscans und Collectibles einsetzen, die sind ja, die sind vorhanden, man muss sie finden und dafür muss man immer wissen, was man sucht. Und dafür muss man halt eben zum einen seine Geräte kennen und zum anderen auch eine Idee haben, was das Benefit für den Kunden ist. Das ist ein spannendes Feld und macht aber Spaß.
Und was fällt in diesen Branchen vor allem auf? Also, was wir vom üblichen 3D-Druck jetzt oft gar nicht so im Blick haben. Was ist da meistens auch anders? Du hast ein paar Punkte angesprochen, aber lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ja Farbe ganz stark mit dem Spiel ist und auch aus meiner Sicht auch Emotionen.
Gute Frage übrigens. Das ist im Grunde ja über das Podcast-Thema definiert. Also wenn man sich für etwas vorstellen kann, dann kann man es auch umsetzen. In unserem Fall mit farbverbindlichem 3D-Druck. Es gibt in unserer Branche natürlich wahnsinnig viele Player auf dem Markt, welche ganz hervorragende Arbeit abliefern. Die sind neugierig, die stecken die Nase in den Wind, damit sie Trends und Stimmungen einfangen und wirklich kreative Lösungen anbieten können. Also eigentlich echte Game Changer. Und dann gibt es aber noch Firmen, und das macht unserer Branche auch manchmal so ein bisschen zu schaffen. Da gibt es Start-ups, die nach 10 Jahren immer noch nicht profitabel sind, weil die Manager managen und sich überhaupt nicht, aus meiner Sicht natürlich, um die Anwendung kümmern. Und das ärgert mich, weil das so ein Stück weit unser Antrieb ist. Und wir haben in meinem vorherigen beruflichen Leben mit einem Kollegen, der leider verstorben ist, da hatten wir zwei Zitate. Er hat immer gesagt, wo wir sind, ist vorne. Das war praktisch der Fokus auf die tägliche Arbeit. Und wir haben dann irgendwann den Titel, weil ne, Werbetechnik, 2D-Druck, haben gesagt, was machen wir denn überhaupt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir bringen das Können der Werbetechniker zum Ausdruck. Und ein Werbetechniker, und das ist ja die Frage, was fällt in diesen Branchen auf? Die haben das verinnerlicht. Das ist natürlich auch so ein Stück weit seine Aufgabe. Der druckt weiß nicht, eine Botschaft, einen Slogan auf ein Plakat, einen Aufkleber und verbreitet dadurch Informationen, bewirbt ein Produkt und weckt natürlich auch Emotionen. Und das können die gut. Also kannst du dich jetzt mal ein Stück weit zurücklehnen, Johannes, und stell dir mal die Situation vor. Du hast eine schöne Musik und dann siehst du so ein leicht angefrostetes, wasserbeperrtes Glas und dabei bei sommerlichen Temperaturen mit einem wahnsinnig anregenden Plätschern wird da so ein eiskaltes Getränk in das Glas gefüllt und du bist nicht dabei, aber über diese Botschaft von diesem Werbetechniker, du bist in der Situation drin. Und das ist so ein bisschen was uns manchmal fehlt. Und jetzt werden wahrscheinlich alle denken, ja, der Niklas, der ist lustig. Wir reden hier von industriellen Workflows und er redet von angefrosteten Gläsern und Emotionen. Aber die Emotionen, die brauchen wir, weil wir dadurch uns viel besser fokussieren könnten. Und gerade im Bereich Anwendung, das hat unser Geschäftsführer und Inhaber, der Herr Panther, der hat das vor Jahren schon auch auf die Unternehmenskommunikation gedrückt. Also Schluss mit den Konjunktiven. Also statt wir könnten und wir würden, wir können und wir werden. Und das ist natürlich jetzt einfach eine Phrase, aber wenn man auch die Geschehnisse sieht, gerade von der letzten Rapid-Tech, von der letzten Formnext, ich glaube, wir müssen uns mehr um das kümmern, was die Kunden wollen, das ist sowieso das A und O, und dann mit den Geräten, die das auch können. Und nicht, das ist wirklich mein so eine Art Vorwurf, so ich habe jetzt ein Produkt und wo sind die Leute, die das jetzt kaufen? Das ist ein guter Ansatz, aber in unserem Sinne einfach nicht der richtige.
Ja. Ich konnte mir das gerade richtig gut vorstellen, dieses Bild, was du in den Kopf von mir gezaubert hast, in dem Fall. Ganz, ganz magisch, dass man dort natürlich etwas anregt und man dafür auch die richtigen Werkzeuge dafür verwendet. Anstatt man es einfach nur so macht, macht man es in dem Fall richtig und nutzt das, was einem zur Verfügung steht in der Hinsicht. Dann spielt natürlich, wie wir es auch gerade angesprochen haben, auch die Herangehensweise in dem Fall, wenn es um kolorierte Bauteile geht, auch eine ganz wichtige Rolle. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie so die Herangehensweise ist, wenn es um Bauteile geht, die farbverbindlich sein müssen, mit vielen Farben?
Ja, das kann ich. Du kannst dir jetzt nochmal was vorstellen. Ich würde dir jetzt eine Nachricht schreiben und da steht das Wort Ehering. Und für dich ist das ein Ehering und du fährst dann mit deinen Fingern sanft über den Ring und drehst ihn vielleicht. Es kann aber auch sein, dass das Wort für andere einfach nur ein elektrisch betriebener Fisch ist. Nämlich ein Ehering. Das meine ich mit der Herangehensweise. Also wir haben Auf der letzten Rapid-Tech beispielsweise haben wir uns genau mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ja so ein klassisches Beispiel, wie wir es immer kennen. Da ist also ein Unternehmer, ein Firmeninhaber, der gibt aus seiner Sicht einen ganz klaren, glasklaren Auftrag an seinem Ingenieur und sagt: Hey, ich brauche eine Glocke, 10 cm hoch und 6 cm im Durchmesser, mach fertig und nächste Woche brauche ich das. Und jetzt sitzt der Ingenieur da und denkt sich: Gut, Glocke. Aber soll die jetzt läuten können? Und ja, wie schwer darf die denn überhaupt sein? Oh Gott, ich muss ja jetzt gewichtsreduziert konstruieren und das muss ja in 3D-Druck, das ist ja dieses neue Verfahren und oh je, wie soll die Glocke denn eingesetzt werden? Und das ist genau das Problem oft, weil die Herangehensweise einfach manchmal zu einfach ist. Also entweder gibt es so wenig Informationen wie in diesem Fall oder, was meistens der Fall ist, viel zu viel. Und deshalb bekommt der eine manchmal eine Türglocke, der andere bekommt eine Klingel, aber halt keiner eine Glocke, die uns ermahnen soll, zuzuhören und kreativ zu sein, im übertragenen Sinne. Und bei den Anwendungen geht es einfach auch darum, ja, genau zu verstehen, was ist notwendig und wie geht man in dieser, ja, Bauteilsituation damit um und schaut gar nicht so viel nach links und rechts. Und wir haben natürlich in einem Umfeld zu tun, wo es Vorschriften gibt, wo es Normen gibt, wo es natürlich auch einen Kostendruck gibt. Und trotzdem sind manche planerischen Dinge einfach entweder zu einfach oder zu kompliziert. Und da versuchen wir natürlich immer durch eine Kommunikation, durch einen Projektaufbau dort zuzuhören und zum Glück mittlerweile wirklich erfolgreich.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass der Ingenieur dann dran sitzt und sich wirklich fragt, was ist mein nächster Klick am PC? Was mache ich denn jetzt? Und er vielleicht auch an dem Punkt ist und sagt, ich möchte es richtig machen, aber was ist denn richtig? Weil er seine Kollegen vielleicht auch nicht fragen kann, weil die es auch nicht wissen. Und da muss man natürlich auch als Lösungsanbieter, wie zum Beispiel jetzt ihr, natürlich gute Fragen stellen, den Kunden dort führen, damit er zu dem Ergebnis kommt, wo er danach sich auch wirklich wohlfühlt und sagt, genau das wollte ich haben. Und wenn wir jetzt schon bei der Datenerstellung sind, wie geht denn das mit der Datenerstellung? Na, weil die meisten sagen, gut, im CAD, da mache ich ein paar Bauteile, die sind immer schwarz oder immer weiß oder immer grau. Aber wie funktioniert das denn
Boah,
bei
jetzt hast du
euch?
mich ja voll erwischt, ne? Bis gerade eben war ich der Meinung, ich könnte den 3D-Druck sicher einsetzen. Und jetzt kommst du mir mit Daten. Mein Gott, kann das nicht der Azubi machen?
Nee, das
Aber
macht die
mal im
Lehrwerkstatt.
Ernst. Also, das sind ja so Reaktionen, ne? Also, dass wir mit Daten umgehen können, das sieht man ja schon, dass wir dein Gesicht auf der Figur ordentlich hinbekommen haben. Das war echt unser Meisterwerk. Da mussten wir wirklich viel tun. Nee, Spaß beiseite. Viele Daten hat man einfach schon im Haus. Also gerade die gängigen CAD-Systeme beispielsweise, die versetzen ja mal in die Lage, entsprechende Datensätze da auszuarbeiten. Das ist aber auch gar nicht so die große Frage, weil wenn man eben diese Idee hat und auch die Anwendung, man kann sich beispielsweise auch diese Daten für wirklich wenig Geld hervorragend machen lassen. Und dafür muss aber die Idee sein, die Skizze muss da sein und dann gibt es wirklich hervorragende Menschen, die das umsetzen. Erfahrungsgemäß ist aber das meiste schon im Hause und die Erstellung ist einfacher als gedacht. Ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, also es gibt hervorragende Schulen in Deutschland, wo die mit einfachen, kostenlosen Programmen, beispielsweise mit Tinkercad, arbeiten. Ich glaube, das war bei meinen Söhnen in der 6. Klasse schon. Da haben die einfach im ersten Step eine Schrift gemacht, die wurde dann extrudiert, dass man eine 3D hat und haben dann irgendwann über einen einfachen Legostein bis zum Auto das alles entwickelt. Natürlich ist Wissen da. Aber die Herangehensweise ist auch so, dass du in deiner Aufgabe natürlich und wir auch erzählen musst, okay, was brauche ich denn für diesen Workflow? Welche Quellen kann ich dann da nutzen? Und wenn man auch so über die Messen geht, die es da so gibt, kann man auch darauf kommen, dass man mit dem einen oder anderen Dienstleister zusammenarbeiten kann, der einem da auch unterstützt, beziehungsweise so ein bisschen als Sprungbrett nutzt, um das zukünftig zu machen. Weil wenn ich so ein Fertigungsverfahren jetzt einsetzen will, weil ich ein kreativer Kopf bin, und dann kommt der eine, ja, du musst einen Drucker haben, der kostet so und so viel monetäre Einheiten. Ja, dann brauchst du aber noch eine Software. Das ist weiß ich nicht, monatlich ein Abo oder kostet 10.000 Euro. Und dann brauchst du noch jemanden, der das halt eben macht. Und dann gibt es nochmal eine Nachbearbeitung und so weiter. Dann erschlägt denen das. Und wenn die halt eben keinen guten Ratgeber haben, dann werden viele Unternehmer das Projekt halt eben nicht starten, was schade ist, weil auch da, so abgedroschen es ist, die Reise beginnt mit dem ersten Schritt, und dann ist ja auch das, was so ein geflügeltes Wort ist, man kann auch mit einfachen Sachen was Gutes kochen, und da ist es einfach so, die Basis ist die Grundlage jedes Fundaments. Wenn ich weiß, was ich zur Verfügung habe und was ich möchte, dann kann ich daraus was bauen. Es mag sein, dass es im ersten Schritt jetzt nicht vielleicht der Königsweg ist, aber ein Start. Ich meine, du bist ja auch nicht müde zu sagen, geht doch mal und schaut doch mal, was ihr intern habt. Ihr habt Vorrichtungen oder Hilfsmittel. Und damit erlangt man ja auch so eine Sicherheit, und die braucht es halt eben. Und dann macht es auch Spaß. Und dann gehen viele Dinge von allein. Mutig sein.
Ja, genau. Also du sprichst es richtig an. Die meisten haben Angst vor dem weißen Stück Papier, um eine Skizze zu machen und können sich dann gar nicht richtig vorstellen, wie es zum Ende her aussehen sollte in etwa, um dann zu sagen, jetzt gehe ich diesen Weg mal. Da stirbt das Projekt schon gleich am Anfang, weil man gar nicht erst den ersten Schritt machen möchte. Das nehme ich immer ganz stark wahr. Und dann sind die Hürden so groß. Dabei könnte das Ergebnis dann so toll sein, weil ihr habt ja nicht einfach nur ein Bauteil, das funktioniert, sondern das Bauteil schaut ja dann auch noch richtig gut aus. Und das nicht nur von 2 Meter entfernt, sondern auch wenn man ganz nah an das Bauteil herangeht. Ja, jetzt habt ihr sicher auch bestimmt ein paar richtig tolle Erfolgsstorys. Habt ihr welche? Wenn ja, hau mal
Also in
raus.
jedem Hollywood-Film, wenn einer eine Idee hat, ey, das ist eine super Idee, das wird ganz groß. Das sind da meistens diese sympathischen Loser, die dann sowas sagen. Ja, dann natürlich haben wir die. Aber grundsätzlich bleibt ja mal festzuhalten, damit wir wirklich tief in dem Thema auch sind. Die Hersteller, die haben ja grundsätzlich eine bestimmte Idee, wie Technologie eingesetzt werden soll. Und manchmal funktioniert das auch. Und dann ist aber spannend zu sehen, was wir auch daraus machen. Wir haben wahnsinnig viele, ich habe ja vorhin beim Statistischen Bundesamt, wir haben wahnsinnig viele Patentanmeldungen im Bereich 3D-Druck in den letzten 10 Jahren und auch gerade wieder. Da sind einfach Köpfe, die sich damit auseinandersetzen, die wirklich was Neues haben wollen. Und das basiert oft auf bestehenden Technologien. Und dann, damit auch manchmal das Unmögliche umgesetzt werden kann. Es gibt ja auch da das Beispiel, da alle sagten, es geht nicht, und dann kam der Horst und der wusste das nicht und hat es dann einfach gemacht. Und das heißt, wenn man sich diese Neugier bewahrt, dann ist es manchmal auch unerheblich, was die Entwickler da im Sinn hatten. Und ich hätte mir beispielsweise vor einem Jahr, also den Podcast hatten wir ja vor 2 Jahren gemacht, da hatten wir ja schon viel über Anwendungen gesprochen, aber vor einem Jahr hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir beispielsweise mit einem Exponat im Frieder-Buda-Museum in Baden-Baden sind, mit einer Vase von einem weltweit renommierten Künstler, der damit eine Botschaft hat und die auch wirklich über 6 Wochen gelaufen hat, die Ausstellung mit, ich kann ja gleich nochmal was zu sagen, mit einem erheblichen Aufwand. Wir haben jetzt mit über einen Dienstleister, der das abwickelt, Home Interior beispielsweise, da kommen arbeitet mit Klarlack, Transluzent, dann kommen dann irgendwelche LED-Lampen rein und ist dann Home Interior. Also da passiert jedes Mal unglaublich viel. Ein ganz spannendes Feld. Im Schulunterricht früher, da haben wir in Biologie, dann haben wir alle vor so einem Skelett gestanden und haben dann die mit Draht befestigten Knochen haben wir dann hochgemacht, haben uns gegenseitig erschreckt. Und durch diese Farbverbindlichkeit und auch diese, ja, diese detailgetreue Abbildung, das ist total spannend. Da werden heranwachsende oder kommende Mediziner auch an pathologischen Modellen geschult. Und ich habe da ja auch ein eigenes Interesse dran. Also wenn ich in die blöde Situation komme, dass ich mal medizinische Hilfe brauche, ne, ist aber jemand, der hat das noch nie gesehen. Also wie will der mir adäquat helfen? Und da gibt es also die Hilfsmittel, gibt es ja überall. Wir haben, ist zwar jetzt auch nicht ein schönes Thema, aber wir haben auch über einen weiteren Dienstleister, der hilft damit, den Gerichtsmedizinern Gesichter zu rekonstruieren, auch teilweise um Tatgeschehen zu rekonstruieren, so nach dem Motto, konnte der das sehen, war der Angriff hinterhältig oder nicht. Also der 3D-Druck hat ein wahnsinniges, wahnsinniges Feld. Und dann ist natürlich jedes Mal, da freue ich mich, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn sich jemand scannen lässt und dann kann man dann an dem karierten Hemd noch die Linien sehen und man kann sogar die Knopflöcher zählen und das ist doch mega spannend, oder nicht?
Absolut. Also ich habe die Figur öfters im Blick von mir selbst jetzt. Das klingt ein bisschen egoistisch, aber man sieht natürlich genau, wie sind die Streifen an den Schuhen? Wo ist dieser Pulli vielleicht mit einer kleinen Falte gewesen bei
Also
der Aufnahme?
deine eigene
Und das sind
Erfolgsstory,
schon,
deswegen sind wir da auf einem guten Weg.
ja, genau in dem Fall. Ja. Also das ist mega spannend, was du dort erzählst, gerade auch, wo 3D-Druck zum Einsatz kommt, nur weil das Thema Farbe noch tiefer im Spiel ist und man mit einer weiteren Datenerstellung noch mehr Probleme lösen kann und noch mehr Anwendungen findet. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage, und zwar, wie läuft denn der Nachbearbeitungsprozess bei
Weiß
euch
ich
ab?
nicht. Also aus
Okay.
dem Grunde natürlich, weil es die Anwendung einfach bestimmt, ne? Also grundsätzlich arbeiten unsere Systeme ja mit dem wasserlöslichen Schutzmaterial und das wird dann im Rahmen der Nachbearbeitung dann halt eben entfernt. Aber auch da gibt es schon unterschiedliche Systeme. Der eine schwört auf ein Ultraschallgerät, der andere nimmt einen Floater, wo eine Wasser umgewälzt wird, der eine nimmt ein Additiv, damit sich das nicht wieder anlöst, der andere macht eine Kombination aus allem, ist aber auch so ein bisschen abhängig davon, wie man das einsetzt. Also manchmal reicht auch ein Abreiben mit Isopropanol und dann wird manchmal Gesandtstrahl poliert und aber das ist eine Anwendung. Also was notwendig ist und alles kann ja und nichts muss. Und es ist ja auch manchmal auch ein K.O.-Kriterium, genau wie das Thema Daten übrigens. Man sollte auch diesem Bereich große Aufmerksamkeit widmen. Im Übrigen ein Bereich, der außerhalb des Druckers passiert. Also wir verkaufen oft Systeme nicht, weil es an Daten oder an der Nachbearbeitung halt eben an den Kosten scheitert. Das heißt, wir sind manchmal gar nicht das Problem, sondern man muss die Aufmerksamkeit haben, weil es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Nur ich bin ein großer Verfechter davon, den Leuten, denen wir ein Drucksystem verkaufen, wo die auch viel Geld investieren müssen, nichts vorzugaukeln. Es gibt Hersteller, die schicken regelmäßig alle paar Wochen ein schönes, hochpoliertes Bauteil raus, sehen sensationell aus. Die Leute, die das machen, die haben wirklich Ahnung, entspricht aber nicht der Realität und kann vermutlich auch keiner richtig bezahlen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich weiß es nicht. Also manchmal werden ja Maschinen da angefragt mit irgendwelchen Schleifkörpern und da denke ich mir dann, kauf doch einfach einen kleinen Handschleifer wie Dremel, war das jetzt Werbung, aber so ein Gerät halt eben und bearbeite so ein bisschen und schaut doch erstmal, was mit minimalem Aufwand möglich ist. Wir haben da die unterschiedlichsten Dinge erlebt. Grundsätzlich ist natürlich am häufigsten, dass man so mit dem Schutzlack überzieht, entweder mit mattem oder mit Hochglanzfinish. Und dann muss man auch ganz klar sagen, wir hatten in den letzten Jahren auch zum Thema Nachbearbeitung immer mal wieder Gespräche mit Mit dem TÜV, mit der DEKRA, mit Bundesanstalten für Materialprüfung, wie denn überhaupt die Definition ist. Was ist denn überhaupt das, was da rauskommt? Was ist das für ein Produkt? Und wir haben uns dann irgendwann, oder der TÜV sagte, naja, wenn das jetzt eine Person ist, die gescannt ist, dann ist es ein Spielzeug. Also ich dachte, nein, das ist kein Spielzeug. Natürlich auch, weil ich weiß, was das bedeutet, die Zulassung dazu bekommen. Es gibt einfach in diesem Bereich keine Regularien im Moment, wieso solche Teile einfach definiert werden. Und wir haben es jetzt als Dekoration bezeichnet und haben ganz normal, wie man das halt eben von Spielzeug kennt, also diesen Kinderkopf durchgestrichen und dann sagen, okay, ab 2, 4, 6, 8, 10 Jahre kann man's anfassen. Und dementsprechend muss dann ja auch der Nachbearbeitungsprozess sein. Aber das gibt grundsätzlich natürlich der Kunde mit seiner Anwendung vor.
Ja, was ich super spannend fand bei euch, ich habe ja den Prozess mal eine Zeit lang begleitet. Ich habe gesehen, wie die Maschine arbeitet, wie die Bauteile und auch diese Designobjekte auch aus eurer Maschine rauskommen und wie dieser Effekt danach ist. Und ich finde diese Grundstruktur eurer Bauteile und auch die Farbgebung zu Beginn ohne großartig Nacharbeit schon wirklich wunderbar. Also, dass man da noch deutlich mehr machen kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann kommt es natürlich, wie du sagtest, total darauf an, was hat denn der zum Schluss vor? Also, muss es überhaupt der gangbare Weg sein, den jeder macht, oder entwickelt man seinen eigenen Weg dazu und es wird vielleicht sogar noch besser, ne? Es könnte ja richtig gut werden, wenn man mal was macht. Den Satz habe ich in dieser Art und Weise mir von dir geklaut, ne? Wenn man mal damit anfängt. Jetzt haben wir ganz am Anfang vom Podcast natürlich über Anwendungen gesprochen, wie man eine Anwendung definiert und natürlich auch, welche Anwendungen es alles gibt. Hast du da ein paar Punkte, wo du noch mal ein
Nö,
bisschen
das
drauf
weiß ich auch
eingehen
nicht.
kannst, rund um das Thema
Auch
Anwendungen?
das weiß ich nicht.
Okay.
Ja, wie man, natürlich haben wir auch das eine oder andere schon mal realisiert. Und du hast ja gerade gesagt, also manche Teile wirken auch ohne großartige Geschichten. Wir haben uns einmal die Frage gestellt, auch mit einem befreundeten Unternehmen, also was können wir Werbetechniker beispielsweise geben oder auch anderen, um zusätzliche Umsätze zu generieren. Und dann hatten wir so einen Kundenstopper, das ist das, was jeder kennt, was vor einer Bäckerei steht, wo drauf steht, hey, heute ist Zwetschgenkuchen im Angebot, ein Stück 2,50 €, das ist ein Kundenstopper und die sehen eigentlich alle gleich aus. Und dann haben wir ein Baguette und in dem Fall ist es wirklich. Wir haben die Daten gekauft an der Plattform. Das waren irgendwie $4. Die waren fix und fertig. Das meinte ich vorhin. Man muss nicht immer alles machen. Es gibt auch schon viel. Und haben das dann ein bisschen gestaltet und haben, das war ein Baguette und haben das praktisch in der Mitte geteilt, damit das auf diesen Kundenstopper dann fixiert werden kann. Und das haben wir dann einfach nur entstützt und mit Isopropanol gereinigt. Und das Baguette war am Ende brutal gut.
Also
Ja,
es war ein
ein
3D
3D gedrucktes Baguette.
ein 3D gedrucktes Baguette, das hervorstand bei diesem Aufsteller,
Genau.
wenn man sich das so vorstellt, und natürlich die Leute dazu zu bewegt hat,
Genau.
da stehen zu bleiben und erstmal zu gucken, ist das jetzt ein echtes Baguette? Wie lange ist es da schon dran? Und so weiter. Ist denn in der
Ja,
Bäckerei dann die
klar,
Leute, sind die angesprochen worden?
da
Okay, also
aus
perfekt.
zwei Standardanwendungen halt eben was Besonderes geworden ist. Also ein Kundenstopper hat jeder und vielleicht
Ja,
hat
wenn
auch
man mal
jeder
ein bisschen
einen
kreativ ist.
Dekoartikel, aber das zu kombinieren und wie gesagt, der Hintergrund war den Werbetechnik auch mal zu sagen, hey, mit wenig Aufwand und mit gekauften Daten kannst du das machen, sei kreativ. Und gerade, das ist ja bei uns auch so, wir haben im Rahmen der Gespräche, und auch wenn wir diese Software-Schulung haben, dann sagen die Leute immer, ja, aber zu uns kommt ja keiner mehr, weil im Internet, da kriegen die das alles für 20 €. Und da sage ich, na ja, aber macht den Leuten doch dort keinen Vorwurf. Weil die Leute haben das Produkt für 20 € ganz klar definiert. Du bekommst eine gewisse Qualität in einem bestimmten Preis, nicht mehr und nicht weniger, und das am gleichen Tag. So, und wenn du den Kunden behalten willst, und die Sorge verstehe ich natürlich, dann sagst du, pass mal auf, das ist die Qualität für 20 €, das ist die für 30 € und das, was ich dir empfehlen würde, ist die Qualität für XY €. mach dich doch einfach durch diese Auswahl schon wieder etwas besonders und jammer vor allen Dingen nicht über andere, weil dann hat man meistens keine Zeit, Projekte zu realisieren, wenn man jammert. Aber einen guten Bereich noch bei diesen Anwendungen. Es gibt gerade auch in unserem Bereich ja das Print on Demand immer auch wieder die Frage Stückzahl 1 oder 100.000 und welche Branche das ganz hervorragend macht. Das ist hier ja, Rockbands, Punkbands beispielsweise für Merchandising. Es gibt unsere Dienstleister, die haben teilweise Verträge mit diesen großen Plattenfirmen und abhängig vom Zuspruch von Ticketverkäufen, von, weiß ich nicht, wahrscheinlich von Chartplatzierungen, werden dann entsprechend diese Maskottchen, Schlüsselanhänger, weiß der Fuchs nicht, was alles gedruckt. Und selbst wenn die Teile dann nicht da sind, lassen sie sich natürlich gezielt nachproduzieren, weil dem Drucker ist das egal. Der hat seinen definierten Bauraum und wenn ich da eine Ente, einen Hund und einen Wolf und einen Elefant zusammendruck, dann ist das dem Drucker völlig wurscht. Und dadurch sind sie natürlich extrem flexibel. Was hat man noch für Anwendungen? Also diesen Bereich mit diesen Cockpits für die Studie der E-Fahrzeuge, das ist natürlich ja, für mich total faszinierend, weil ich habe texturierte Oberflächen, ich habe transluzente Bereiche, dann sind manchmal die Oberflächen matt poliert oder sind Hochglanz. Das ist einfach eine riesen Spielwiese. Vielleicht sollte ich ja nochmal was zu dieser Vase sagen für die Ausstellung im Frieder-Bohler-Museum. Wir haben bei dem großen 553 einen relativ großen Bauraum von 50 mal 50 mal 30 Zentimeter. Und den haben wir, weil die Vase 47 Zentimeter hoch ist, haben wir natürlich voll ausgenutzt. Und wenn da mal so 40 Kilo Material auf so einem Tisch liegen und das Reinigen fast länger dauert wie das Drucken, und dann am Ende noch irgendwie bei einem Autolackierer 6 Schichten Klarlack draufkommen, dann ist das schon eine wirklich wahnsinnig interessante Anwendung, würde ich sagen. Und da gibt es halt eben viele. Und die nächste ist immer die beste, wirklich mal. Also da jetzt wirklich was rauszufiltern, ist da ganz schwierig. Aber man muss einfach zuhören. Und du hast ja auch gesagt, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Und diese, was sagst du immer, diese Einwandvorbehandlung, das ist manchmal notwendig, weil vielen fehlt dann auch der Mut zu sagen, oh, okay, das geht jetzt wirklich nicht. Also auch wir Vertriebler. Also wir Vertriebler sind ja gar nicht darauf gepolt zu sagen, das geht nicht. Wir sind ja gebrieft für höher, schneller, weiter. Ein guter Vertriebler weiß das und hört einfach zu und sagt, na, pass auf, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können diesen Weg nehmen, wir können diesen Weg nehmen. Wenn das nicht reicht, kommen wir dieses Mal halt eben nicht zusammen. Und dieser offene Umgang, also aus meiner Sicht professionelle Umgang, der fehlt in unserer Branche manchmal völlig komplett. Das heißt, der Markt gaukelt vor, egal was du machst, es funktioniert. Aber das ist nicht in jedem Fall so. Und deswegen sind die Anwendungen zwar schön, wenn wir drüber sprechen, dass sie brutal gut sind, aber jeder hat eine andere Anwendung. Und wenn einer sagt, okay, ich möchte jetzt auch ein Brot drucken, dann hat der eine vielleicht ein Mischbrot und der andere hat ein Vollkornbrot. Also wieder eine völlig andere Anwendung, jedes Mal neu. Und für uns bedeutet das, und das macht unseren Job wirklich so spannend, und da bin ich auch unserem Geschäftsführer dankbar, dass wir in dem Demo-Center in Appenweier über 500 Quadratmeter Spielwiese haben, damit wir diese Dinge dann halt eben auch austesten können. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben auf der anderen Seite im Siebdruck und auch im Offsetdruck, also klassische Druckverfahren in Deutschland, da haben wir immer noch Leute, die auf diese neue Technologie, also Digitaldruck, jetzt umschwenken. Das ist für die ein Riesenschritt. Und wenn man die halt eben nicht mit dieser Emotion, mit diesem Enthusiasmus, wenn man die da nicht einfängt, dann werden die das vermutlich auch so schnell nicht einführen. Und das ist einfach schade, weil das natürlich ein Trittbrett ist für alles. Wir sagen ja nicht, du musst das Verfahren jetzt abschalten. Im Gegenteil, ich habe ja vorhin gesagt, wir verstehen uns als so eine Art Brückentechnologie. Man kann ja alles nutzen. Das macht es ja auch aus. In einem Auto ist ja auch
Absolut.
Metall, Kunststoff und
Ja.
Textil. Das funktioniert ja auch, muss man sich manchmal nur wieder vor Augen halten. Also, dass die Symbiose funktioniert.
Ja, ich war ja bei euch im Demo-Center vor Ort und es ist auch echt super spannend gewesen, diese unterschiedlichen Technologien, die ihr habt, auch im 2D-Bereich genauer anzugucken und andererseits auch, wie viele wirklich farbige Bauteile ihr dort gedruckt habt und unterschiedliche Anwendungen, wo ich selbst auch sage, da wäre ich nie drauf gekommen, für diesen Bereich 3D-Druck zu nutzen. Also die Leute können unglaublich kreativ sein, wenn sie das richtige Werkzeug haben, das dann im Endeffekt auch umsetzen zu können. Und wenn sie vor allem offen dafür sind, diese Kreativität auch einen bestimmten Fokus zu geben, Zeit zu geben und laufen zu lassen, anstatt man sofort sagt, die Idee stirbt wieder, weil man ein, zwei Punkte hat, die einem auf dem Weg liegen und sozusagen Hindernis darstellen. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, das hattest du vorhin angesprochen, ja, in unserem Markt wird ganz viel gezeigt, was möglich ist. Es wird aber auch viel nicht kommuniziert, was nicht möglich ist. Und das ist eigentlich viel zu schade. Man lügt ja in dem Fall nicht, sondern man lässt ja eigentlich nur etwas weg, was wichtig gewesen wäre. Und dabei genau zuzuhören und dem Kunden die Wahrheit zu sagen, ist was ganz Wichtiges, weil er möchte das ja auch umsetzen. Er hat dort sich Hoffnungen gemacht und er hat doch Zeit investiert und schade ist es dann, wenn das Ergebnis nicht so zustande kommt,
Ja,
weil man
das hat
ihn in
unser
die falsche
Geschäftsführer
Richtung
von Anfang
geschickt
an
hat.
erkannt.
Ja.
Ich habe ja vorhin gesagt, also wir sind Projektentwickler und vor allen Dingen Projektbegleiter. Und vielen fehlt da einfach die Zeit, weil die einfach umsatzgetrieben sind und dann auch zwar zuhören, aber vielleicht auch nicht bis zum Schluss und vielleicht eine Ableitung treffen, die für den Anwendungsfall vielleicht nicht die richtige ist, die vielleicht in den Workflow nicht passt und weil dann der anderen Stelle Fragen nicht beantwortet werden, dem Kunden, der ja eigentlich ein Interessent ist, der sich dafür interessiert, so ein bisschen zurücklässt und der dann vielleicht entscheidet, das nicht zu machen oder halt eben, wie mit diesem sprichwörtlichen Horst, der das nicht weiß und der macht das einfach und dann kauft er bei dem. Ja.
Ja, der kommt dann schon zu seinem Ergebnis. Wie würdest du denn die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, noch mal ganz kurz zusammenfassen?
Ja gut, wir sind die Besten, ne? Ganz klar. Na, wie fasst man das zusammen? Also man sollte offen sein, alle Ergebnisse zulassen, die man haben kann. Man sollte sich einen Partner suchen, der das gut abwickeln kann, und einfach die Möglichkeiten nutzen. Also wir hatten gerade letzte Woche nochmal ein Gespräch, da ging es darum, ja, das ist ja alles so modern. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich sage, wissen Sie, das, was Sie modern nennen, das war es eigentlich vor 25 Jahren schon nicht mehr. Da war es vielleicht neu, aber nicht mehr modern. Wir haben im Moment die Situation, das fällt mir auch manchmal schwer, ich bin ja auch schon 27 plus, dass man vor ein paar Jahren sich nicht hätte träumen lassen, dass künstliche Intelligenz und weiß nicht, maschinelle Lerntechnologien jetzt in dem Weg in unsere additive und Fertigungsindustrie und in den 3D-Druck gefunden hätten. Und da muss man sich aber der Situation stellen. Und wir hatten gerade heute früh noch, dass viele Firmen halt eben die Mitarbeiter über datengesteuertes maschinelles Lernen halt eben trainiert, damit einfach der ganze Prozess in Bewegung kommt und vielleicht auch zu automatisieren. Wie fasst man das zusammen? Es fällt mir gerade ein bisschen schwer. Also nochmal, der wichtige Partner ist gut, DP Solutions ist dabei, das ist auch ganz klar, Johannes Lutz ist dabei. Nee, Spaß beiseite. Definieren Sie Ihre Anwendung, haben Sie den Mut, was Neues auszuprobieren, ein guter Dienstleister, ein guter Händler wird Ihnen Muster erstellen, der wird Sie auch beraten hinsichtlich Werkzeuge, Tools, Software, die man so braucht. Natürlich in unserem Fall Verkaufen wir gerne Drucker, das ist das, was wir können, aber wir haben Partner, deswegen arbeiten wir auch zusammen. Wir arbeiten mit Softwarefirmen zusammen, wir arbeiten mit Automatisierern zusammen und da bringt man das zusammen. Und der Einstieg ist halt eben das Wichtige. Ich hatte neulich mit einer Firma gesprochen, der hat erstmal nur kleine Blumenväschen für seine Büroaufstattung gedruckt. Und jetzt freuen sich alle, hey, jetzt sieht es bei uns wieder schöner aus. Und könnte man nicht das auch noch machen? Könnte, ist zwar ein Konjunktiv, aber man startet dadurch einfach so einen kreativen Prozess. Also, dass man vielleicht auch mal mit anderen nützlichen Sachen anfängt und sich dann dem Großen und Ganzen schrittweise nähert. Auch mit den entsprechenden Investitionen natürlich, die man zu tätigen hat.
Ja. Ich finde, es trifft es ganz gut, das Thema Farbe noch weiter ins Spiel zu bringen, einfach offener zu sein, die Themen anzugehen, Kreativität mit reinzubringen. Jetzt habe ich noch zwei persönliche Fragen an dich. Beende doch mal bitte folgenden Satz: 3D-Druck ist für mich.
Ha, und sollte es für alle sein, möglich, wenn man es will.
Okay. Und was war so dein tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, was du je in der Hand hattest? Vielleicht gibt es da eines oder gibt es da mehrere?
Bestimmt das nächste.
Das nächste, okay. Also es ist spannend. Jetzt sind wir natürlich am Ende der Podcast-Folge angelangt.
Schade.
Ja, also wir zwei, wir haben ja auch schon gemerkt, wir könnten uns da ewig unterhalten. Immer wenn wir uns
Ja.
treffen, haben wir diesen Business Talk, der ist eigentlich immer ganz kurz, aber wir sprechen über ganz viele Dinge rund um das Thema 3D-Druck, gehen da auch mal tiefer in die Thematik rein. Aber jeder, der jetzt natürlich jetzt mehr Infos haben möchte, da haben wir natürlich einige Dinge jetzt auch zusammengestellt bei uns in den Show Notes. Dein LinkedIn-Kontakt wird man darin finden, natürlich, und auch den direkten Kontakt bei euch auf die Webseite und natürlich auch, dass man dich kontaktieren kann, welche Idee man auch immer hat und sich jetzt natürlich fragt, klappt es dort auch, dass ihr dort genau zuhört und denjenigen weiterhelft, damit er schlussendlich mit so einem Lächeln durch seine Abteilung läuft, weil er ein schönes, farbiges Bauteil in der Hand hat. Na, so sollte natürlich das Ziel sein, schlussendlich. Uwe, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns
Danke, mir
demnächst
auch.
wieder.
Ja, danke ich dir. Ja, ist auch bald wieder Messezeit, dann klappt das wieder alles. Wunderbar.
Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch an die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Podcast-Folge.